Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute machen wir weiter im ersten Johannesbrief. Und die ganzen ersten Verse hängen ganz eng miteinander zusammen. Und deshalb haben wir jetzt auch in der Lesung nochmal das erste Kapitel gehört, damit ihr es noch wieder ein bisschen präsenter habt. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie auch gerne auf im ersten Johannesbrief, dann, weil wir werden hin und wieder noch Bezug nehmen auf das erste Kapitel und ich habe deshalb auch die letzten Verse, die Verse 8, 9, 10 mit abdrucken lassen auf dem Gottesdienstblatt. Wir haben im ersten Kapitel gesehen, dass Johannes direkt mit der zentralen Botschaft des Evangeliums eingestiegen ist. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das war in der Zeit damals, in dem Umfeld der Gemeinde, in Frage gestellt. Die Göttlichkeit vom Menschen Jesus, beziehungsweise die Menschlichkeit des Gottessohnes Jesus, wurden angezweifelt. Und deshalb betont Johannes, dass Jesus der Ewige ist, der von Anfang an war und menschliche Natur angenommen hat. Jesus ist als ganz realer Mensch auf diese Erde gegangen. Er war zu sehen und zu hören und zu betasten. Johannes liefert ein glaubhaftes Zeugnis vom Menschen Jesus Christus, mit dem er in dieser Welt Gemeinschaft hatte. Und auch jetzt hat er noch Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus, der in Ewigkeit. Johannes hat jetzt noch Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, mit der in Ewigkeit beim Vater ist, mit Christus. Christus lebt und regiert in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Und Johannes betont in den weiteren Versen des ersten Kapitels, dass die Botschaft, die er jetzt verkündet, direkt vom Herrn Jesus kommt. Und das ist jetzt der Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das bedeutet, dass Gott ohne Einschränkungen gerecht ist und gut ist. Wir müssen nichts Dunkles, Hinterhältiges oder Zwielichtiges von ihm befürchten. Das kann es bei Gott nicht geben. Denn er ist ohne Makel. Gott hat keinerlei finstere Züge oder ist in irgendeiner Form fragwürdig. Bei Gott ist Licht und bei ihm ist Offenbarung. Und Gott hält seinen Willen nicht geheim. Er führt nicht in falsche Richtungen und täuscht nicht. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, wie Gott ist, und wenn wir dann sehen, wie wir uns im Kontrast dazu bewegen. Im Grunde ist es hier sehr unruhig, findet ihr nicht? Ja. So. Wie wir uns im Kontrast dazu bewegen und uns immer wieder in der Finsternis und zu sündigen verhalten, sind wir fähig, wir täuschen uns über unsere wirklichen Absichten und oft verkleiden wir das auch noch mit einer frommen Fassade. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir sind, wie Gott ist und wie wir sind, dann müssen wir darüber erschrecken. Und Gott ist Licht und haben wir Gemeinschaft mit Gott, so leben wir eben auch in diesem Licht. Weil Gott ist keinerlei Finsternis. Für uns Menschen hat das sehr konkrete Auswirkungen. Mit unserer Natur, mit unserer sündigen Natur, können wir nämlich keine Gemeinschaft mit ihm haben. Aus uns heraus kommen wir zu Gott nicht hin, weil wir eben ja, die Sünde in uns tragen. Die Gemeinschaft mit ihm bekommen wir nur, und so steht es in Vers 7, durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, der uns reinmacht von aller Sünde. Das ist der einzige Weg, wie wir zu Gott kommen. Gott selbst hat uns diesen Weg bereitet und schenkt uns schon hier in dieser Welt die Gemeinschaft mit ihm und mit anderen Christen. Und so wie ich das verstehe, hängt das für Johannes ganz eng zusammen. Habe ich Gemeinschaft mit Gott, so habe ich auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Und andererseits ist meine Gemeinschaft mit anderen Christen gestört. So wird auch meine Gemeinschaft mit Gott gestört sein. Und genauso, wenn in meinem Verhältnis zu Gott etwas nicht stimmt, dann wird auch in meinem Verhältnis zu meiner christlichen Gemeinschaft etwas nicht stimmen. Das wird auch eine Störung nach sich ziehen. Das ist also eine Einheit. Mein Verhältnis zu meinen Mitchristen und mein Verhältnis zu Gott und umgekehrt. Zur ungestörten Gemeinschaft mit Gott gehört also unbedingt auch mein Bekenntnis, dass ich ein Sünder bin. Fehlt dieses Bekenntnis, bewege ich mich in der Finsternis, also fern von Gott. Natürlich habe ich dann keine Gemeinschaft mit Gott. Denn Gott ist nicht in der Finsternis und die Leugnung, dass ich leugne, dass ich ein Sünder bin, hat zur Folge, dass ich mich selbst betrüge und dass wir Gott zum Lügner machen. Denn in seinem Wort wird deutlich, dass wir Sünder sind. Das heißt, sage ich, ich kann bei mir keine Sünde finden, dann sage ich gleichzeitig, Gott, der sagt, bei dir finde ich aber eine Sünde, dann sage ich, Gott, du bist aber ein Lügner, weil das siehst du ja offensichtlich falsch. Doch liegt unser Bekenntnis vor, so wird uns die großartige Verheißung aus Vers 9, und das ist mit abgedruckt, zugesprochen, und die lautet, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und damit kommen wir jetzt zum Predigttext heute, der nur zwei Verse ist, und den lesen wir jetzt noch gemeinsam. Da heißt es, Kapitel 2, Vers 1 und 2, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Die Gliederung für die Predigt habe ich auch mit abdrucken lassen. Sie heißt, begründete Hoffnung auf Rechtfertigung durch Erlösung von der Sünde. Und zweitens, durch den zweifachen Dienst Christi als Fürsprecher und als Versöhner durch seine Sühne. Johannes bezieht sich jetzt in Vers 1a auf die vorherigen Verse, auf die ich jetzt ja gerade nochmal relativ ausführlich eingegangen bin. Er möchte erreichen, dass die Gläubigen in den Gemeinden einen sicheren Blick für die eigene Sünde bekommen und nicht in der scheinbaren Sicherheit leben, frei von Sünden zu sein. Vers 1a heißt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ja, und er schreibt es eben, damit wir frei von Sünden werden und wir uns nicht mit einem einmaligen Sündenbekenntnis in Sicherheit vor der Sünde wähnen, da Christus für die Sünde gestorben ist. Johannes möchte vermeiden, dass die Gläubigen neuerliche Sünden als nicht mehr so schlimm ansehen und weiter mit ihnen leben. Es gibt jetzt in der Theologie, in der modernen Theologie oder in der liberalen Theologie, da wird manchmal der Eindruck vermittelt, dass Sünde letztlich, ja, im Grunde nicht in der Person begründet ist. Da heißt es dann, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Oder, dass die Sünde geschöpflicher Bestandteil ist. Dann heißt es, Gott hat mich so gemacht, ich kann auch nichts dafür. Oder, dass die Erlösung durch Christus das Schicksal der Seele eines Tages ändert, aber eben nicht das Verhalten des menschlichen Leibes, der weiterhin sündigen darf. Da heißt es, Christen sind nicht perfekt, aber ihnen ist vergeben. Oder, dass eben die Bibel Unterscheidungen verbietet, beziehungsweise verbietet, einander zu ermahnen. Da heißt es dann, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. An diesen Aussagen, da ist sicher auch immer etwas Wahres dran. Doch gleichzeitig werden sie häufig falsch angewendet und als Entschuldigung für sündiges Verhalten genutzt. Johannes bietet in seinem Brief keine Entschuldigung für Sünden, sondern er möchte ja eine höhere Ebene erreichen. Er möchte uns die Freiheit vermitteln, dass wir aus der Gnade nicht herausfallen können. Er möchte uns die Ängste nehmen, dass uns unsere Sünden von Gott noch trennen können. Und gleichzeitig möchte er, dass wir die volle, befriedigende und wirksame Kenntnis Gottes erlangen und unsere Sünden bekennen und einander in Liebe begegnen und miteinander in Liebe umgehen. Durch meine Kinder, wie er den Vers 1 beginnt. Durch meine Kinder drückt Johannes selbst sein liebendes Verhältnis zu den Gläubigen aus. Und gleichzeitig aber auch seine Erwartung, dass sie auf sein Wort hören. So wie ein Vater zu seinen Kindern spricht, dann erwartet der Vater eben auch, dass sie hören, was er sagt und das auch befolgen. Und sein Wunsch, dass die Empfänger nicht sündigen mögen, der hier jetzt folgt, der klingt in diesem Brief besonders häufig an. Denn neben Gott ist Licht, ist Sünde ein zentrales Thema in dem Brief. Betrachten wir den gesamten Brief, dann wird klar, dass Sünde in zweierlei Richtung gemeint ist. Wir haben also einmal Glaube und Unglaube. Der Unglaube ist eben dann im Gegensatz zum Glauben an Christus. Dann haben wir Gehorsam und Ungehorsam. Also einmal dann nicht leben, wie es Gott gefällt, oder leben, wie es Gott nicht gefällt. Wenn wir das jetzt mal in Quadranten eines Koordinatenkreuzes aufteilen. Das heißt also, wir haben hier Glaube und dann ist hier unten Unglaube, das ist die eine Achse, und dann haben wir hier Ungehorsam und hier haben wir Gehorsam, das ist die andere. Dann möchte, hier ist Glaube, hier ist Gehorsam, dann möchte Johannes, dass wir gerne hier uns in diesem Bereich tummeln und eben keine Mischung haben zwischen ja, Glauben und Ungehorsam oder Unglaube und Gehorsam. Das funktioniert nicht. Also er möchte uns schon hier in diesem hier in diesem oberen Quadranten sehen. Wenn Johannes also auffordert, nicht zu sündigen, dann drängt er seine Leser zum wahren Glauben in vollem Bewusstsein und zu fleißigem Gehorsam. Beides bedingt einander. Wenn ich glaube, dann achte ich auch darauf, welchen Lebensstil Gott von mir haben möchte. Und dann achte ich darauf, dass ich auch diesen Lebensstil einhalte. Aber das ist eben noch nicht mal alles, wie ich schon sagte. Sünde ist ein zentrales Thema, das andere ist dann aber eben auch die Liebe. Und wir können dieses Koordinatenkreuz, jetzt wird es ein bisschen schwierig darzustellen, wir können es noch um eine Ebene erweitern. Dann sind wir also dreidimensional, das möchte ich euch jetzt ersparen. Ich stelle es euch einfach mal vor. Wir kriegen noch eine dritte Ebene dazu und dieser dritte wichtige Punkt ist die Liebe. Also nicht nur Glauben oder Wissen und Befolgen von Geboten, sondern ebenso ein Herz haben, das durch Barmherzigkeit gegenüber Gott und dem Nächsten bestimmt ist. Im vierten Kapitel heißt es in Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also, neben Glaube und Gehorsam haben wir als dritte Säule bei Johannes im Leben eines Christen die Liebe. Und der Gegensatz zur Sünde, also nicht sündigen, ist im Grunde dann nicht einfach nur das Fehlen von unakzeptablem Verhalten oder Schuld in bestimmten verbotenen Punkten, also eben nicht zu sündigen, sondern der Gegensatz zur Sünde ist eben auch die volle Erkenntnis von Gott, die seine rettende Gnade aktiv verkündet durch Worte und Werke und in der Liebe füreinander. Also, es ist eben nicht damit getan, dass man sagt, ja, ich glaube alles, ja, ich lebe komplett nach den Geboten, sondern wenn wir das tun wollen, wenn wir so leben wollen, wie Gott es möchte, dann haben wir auch zu unserem Nächsten, zu unserem Bruder in der Gemeinde, ein liebendes Verhältnis. Johannes hat uns im ersten Kapitel deutlich gemacht, was wir unter Sünde zu verstehen haben. Damit wir nicht aus Versehen in Sünde fallen, und gleichzeitig gibt er uns eben begründete Hoffnung auf Rechtfertigung, weil Christus uns von aller Ungerechtigkeit gereinigt und uns von der Sünde erlöst hat. Wenn wir also den ersten Vers im zweiten Kapitel weiterlesen, dann steht da, und wenn jemand sündigt, also Johannes hatte alles geschrieben, damit wir nicht sündigen. Aber er sagt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und damit sind wir beim zweiten Predigtpunkt. Begründete Hoffnung auf Rechtfertigung durch den zweifachen Dienst Christi. Nämlich einmal als Fürsprecher und einmal als Versöhner durch seine Sühne. Der zentrale Trost von Johannes für jene, die anfällig für Sünde sind, und der Schlüssel, der Sünde zu widerstehen, ist Jesus Christus als Fürsprecher. Johannes vermutet, dass unter den Nachfolgern Christi, obwohl sie wissen alles, aber wir wissen auch alles, und trotzdem ist unter uns, ist bei jedem von uns Sünde. Und die Hoffnung, die Johannes vermittelt, die liegt in dem Fürsprecher. Johannes verwendet hier das griechische Wort Parakletos, und das bedeutet eben Fürsprecher. In der neuen Genfer Übersetzung wird es mit Anwalt statt Fürsprecher übersetzt, und Anwalt verstehen wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser in unserem heutigen Sprachgebrauch. Es ist dann eben auch juristisch die korrektere Bezeichnung, und in euren Übersetzungen findet ihr unter Umständen auch noch das Wort Mittler. Also es geht um einen Fürsprecher, es geht um einen verteidigenden Anwalt. Und einen Anwalt kennen wir von einem Rechtsstreit vor Gericht. Unser Anwalt kennt unsere Situation und stellt sie vor Gericht gegenüber dem Richter dar. Er kennt unsere Rechtsposition, er kennt die gesetzlichen Grundlagen, vor denen wir uns zu verantworten haben. Und so einen Anwalt haben wir in Jesus Christus am Tag des Gerichts. Johannes teilt dies den Gläubigen mit. Jesus Christus ist der Fürsprecher, der Mittler, der Anwalt beim Vater für den Fall, dass sie sündigen. Und während Johannes im Evangelium noch vom Heiligen Geist als Mittler spricht, bezieht sich das Wort hier auf Christus. Und wir finden diese Bezeichnung auch bei Paulus, und wir finden sie auch im Hebräerbrief. Bei Paulus im Römerbrief heißt es, Christus Jesus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Und im Hebräerbrief, daher kann er, Jesus, auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn Christus ist nicht eingegangen, Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des Wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Unser Fürsprecher ist in der Gegenwart des Vaters. Und damit bestätigt Johannes direkt auch seinen Glauben an die Auferstehung Christi. Es ist gut, dass unser Fürsprecher genauso gerecht ist wie Gott selbst. Also, unser Fürsprecher kann eben nicht ein Prophet wie Mose sein, der sicher ein besonderer Mann war, oder Elia oder irgendjemand anderes. Es kann noch nicht mal Johannes selbst sein, unser Fürsprecher, geschweige denn irgendwelche anderen Heiligen, die wir uns vielleicht ausdenken können. Sondern unser Fürsprecher kann nur jemand sein, der genauso heilig, der genauso rein ist wie Gott selbst. Und das ist sein Sohn, der wieder auferstanden ist. Und damit hat Christus eine zweifache Bedeutung. Er ist also unser himmlischer Fürsprecher, unser Fürsprecher im Himmel beim Vater. Und er ist gerecht, wie Gott gerecht ist. Und entsprechend ist es auch sicher, dass seine Fürsprache nicht aufgrund mangelnder richterlicher Eignung vom Vater abgelehnt werden kann. Er ist also qualifiziert. Der Fürsprecher hat denselben göttlichen Charakter. Christus wird seine Einheit mit dem göttlichen Willen nie verlassen. Und alles, was weniger ist als ein gerechter Fürsprecher, würde die Sünder in Unsicherheit lassen. Dann wüssten wir nicht, ob das Wort des Fürsprechers wirklich Geltung hat. Ob sie überhaupt Zugang zur göttlichen Gnade bekommen. Nur ein Gerechter kann effektiv für die Ungerechten beten. Johannes' Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Fürsprechers ist die Basis für sein Vertrauen in die Gebete, die er dann in seinem Brief noch folgen lässt. Weil er weiß, dass der Fürsprecher absolut auf ihn Verlass ist, kann er beten, in Johannes 5, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das Vertrauen von Johannes in Christus als Fürsprecher ist also unerschütterlich. Ne? Dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Aber Christus ist nicht nur Fürsprecher, sondern er ist auch Versöhner. Wir haben also begründete Hoffnung durch den zweifachen Dienst Christi, nämlich auch durch, weil er Versöhner durch seine Sühne ist. Vers 2a. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Die Möglichkeit zu sündigen ist zweifellos da. Denn Johannes sagt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Große Zusage. Und kein Zweifel bei Johannes, dass dieses Eintreten durch Jesus vielleicht nicht geschehen könnte. Also er stellt es absolut nicht in Frage. Und er schreibt den Gläubigen, dass sie sich von der Sünde fernhalten sollen, damit ihr nicht sündigt. Und er nimmt an, dass sie eben in ihrem Leben, in der Nachfolge, ins Straucheln kommen. In den weiteren Versen des Briefes gibt Johannes einige Mahnungen an die Leser, doch jetzt beginnt er eben nicht mit diesen guten Ratschlägen, sondern er weist zuerst auf das Erlösungswerk Christi hin. Die Fürbitte Christi ist dauerhaft und ohne Unterlass. Und das ist nur möglich, weil Christus aufgefahren ist in den Himmel. Er ist auferstanden und er ist in der Gegenwart des Vaters. Und weil durch sein Opfer die Sünde des Menschen vor Gott anders angesehen wird. Das ist der primäre Grund, den Vater durch Christus anzubeten. Weil Gott auf unsere Sünde jetzt mit anderen Augen schaut. Er sieht eben nicht unsere Sünde, sondern er sieht das Opfer seines Sohnes. Das Eintreten von Christus hängt also nicht an uns, sondern an ihm. Er ist die Versöhnung und es ist sein Werk. Und nicht ablösbar von seiner Person. Jesus hat gelitten. Er hat stellvertretend für die Sünder gelitten. Und dieses Opfer nimmt uns die Strafe, die wir verdienen für unsere Sünden. Und besänftigt Gottes Zorn. Denn Gott hatte den Sündern eine Strafe angekündigt. Kommen wir zu Christus, finden wir ihn ganz und gar als unsere Versöhnung. Christi Opfer ist allein ausreichend. Denn Christus war in dieser Welt sündlos und er ist als vollkommenes Lamm zur Schlachtbank gegangen und hat all unsere Sünden getragen. Und dieses Opfer ist so groß, dass es für den ganzen Erdkreis ausreicht. Johannes weiß, dass es alles nur den Glaubenden zuteil wird. Doch hebt er hier hervor, dass die Vergebung eben nicht nur mir und dir gilt oder seinen Freunden oder die er kennt. Sondern es gilt der ganzen Welt. Wir lesen in 2b, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Und mit dieser Ausweitung des Geltungsbereichs auf die ganze Welt überrascht Johannes im Grunde nicht sonderlich, da er in seinem Evangelium mehrfach auf die weltweite Bedeutung von Jesus hingewiesen hat. Einige Stellen dazu wollen wir uns anschauen, im ersten, im dritten, im vierten, im sechsten Kapitel. Gleich zu Anfang. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und 1,29, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder 3,17, dann gleich hinterher, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Oder 4, Vers 42, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und dann auch noch einige Verse im 6. Kapitel. Da ist also eine globale Dimension für den Tod Christi. Und die finden wir auch genauso in dem Versprechen Gottes an Mose, in 1. Mose 12. Da sagt er zu Mose, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Christus war also bei der Schöpfung dabei, und alle Kreaturen hat er geschaffen und hat durch sein Opfer am Kreuz großzügige Erlösung von den Sünden verschafft. Aber das berechtigt uns jetzt nicht anzunehmen, dass alle Kreaturen dieser Welt die Erlösung durch Christi Opfer am Kreuz erfahren werden. Denn das würde bedeuten, dass ja ohne Ausnahme alle gerettet werden. Dass also niemand ins endzeitliche Gericht kommt. Beziehungsweise verurteilt wird. In Johannes 3, Vers 36 heißt es unmissverständlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Die ganze Welt muss also hier in unserem Vers bedeuten, dass sein Tod für alle Sünder in der menschlichen Geschichte gilt. Für alle, die an Christus glauben, vom Sündenfall bis zur Wiederkunft Christi. Christus hat einen Preis gezahlt, der ausreicht für alle. Sein Opfer gilt nicht nur für seine Jünger, die ihn in der Welt erlebt haben und mit ihm durchs Land gezogen sind, sondern es gilt genauso für alle vorherigen und nachfolgenden Generationen. Bis in unsere Zeit hinein und auch noch darüber hinaus, bis Christus wiederkommt. Christi Opfer gilt also für alle Zeiten, aber ist es nur begrenzt auf jene, die zum rettenden Glauben finden. In der Zeit der Reformation kam die Frage nach der begrenzten Sühne zu großer Bedeutung. Und ist Christus für alle gestorben oder nur für die, die erwählt waren? Unser Vers ist für sich betrachtet im Grunde nicht ganz eindeutig. Es ist nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daher müssen wir die Frage noch präziser stellen. Ist der volle endzeitliche Lohn des Kreuzes für alle gleich oder nur für jene, die Gott erwählt hat und das Geschenk der Gnade durch ihren Glauben bekommen? Für Johannes ist sicherlich die zweite Antwort die richtige. Die Erlösung gilt nur für jene, die Gott erwählt hat und an das sühnende Opfer Christi glauben. In diesem Sinne ist Christus keineswegs für jedes Geschöpf gestorben, sondern nur für die, die Gott erwählt hat. Und im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, da betet Christus selbst in Vers 9, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Christus selbst hat also nur für eine bestimmte Gruppe gebetet, die ihm vom Vater anvertraut worden war. Entsprechend ist es nicht schwierig anzunehmen, dass sein Opfer am Kreuz nicht noch für andere Menschen gilt, sondern nur für die Gruppe, die zu Christus gehört. Und die nennen wir Christen, die Christus nachfolgen und an das Evangelium glauben. Und in Johannes 11, als Jesus vor dem Hohepriester Kaiphas steht, da sagt Kaiphas, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich heraus, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Und damit erweitert sich der Kreis vom jüdischen Volk auf andere Völker, in denen ebenfalls Kinder Gottes leben. Und so heißt es in Hebräer 2, Vers 9b, Jesus sehen wir durch das Leiden gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Insofern bezieht sich die ganze Welt auf die in der ganzen Welt verstreuten Gläubigen zu allen Zeiten. Christus ist als Retter gekommen. 1. Johannes 4, Vers 14. Der Vater hat den Sohn gesandt als Heiland der Welt. Doch gleichzeitig ist er der Richter für die, die nicht an ihn glauben, die ihre Sünden nicht bekennen. Uns als Gemeinde befreit das allerdings nicht davon, das Evangelium auch denen zu verkünden, die nicht erwählt sind, denn wir können es nicht sehen, wer erwählt ist und wer nicht erwählt ist. Es liegt nicht an uns, darüber zu entscheiden, wen Gott erwählt hat und wo wir meinen, dass es sich lohnt. Wir kennen Gottes Auswahl nicht, aber wir dürfen sein Werkzeug sein, das Evangelium in der Welt und konkret in unserem privaten und direkten Umfeld bekannt zu machen. Damit ist uns als Gemeinde jede Absonderung, jeder Rückzug auf uns als geschlossenen Kreis verwehrt. Was die Gemeinde selbst empfangen hat und weshalb sie Gott lobt, das soll sie auch weitergeben. Die Versöhnung, die für uns gilt, gilt ebenso für jeden Menschen. Und wir können auf jeden zugehen und ihm das Evangelium verkünden. Und wir sind im Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums sogar dazu aufgefordert. Da spricht Christus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Die Auswahl obliegt nicht uns. Darüber haben wir nicht zu befinden. Und ein weiterer Aspekt: Wenn Jesus Christus die Versöhnung für die ganze Welt und ihre ungeheure Last ist, dann haben auch meine persönlichen Sünden Raum darin, wie schwer sie auch immer sein mögen. Wenn die Versöhnung weltweit gilt, also für sehr viele Menschen, dann ist es für mich persönlich betrachtet eine große Stärkung. Denn von der Größe und Weite der Versöhnung habe ich den meisten Gewinn. Wenn es für so viele gilt, dann kann meine persönliche Sünde nicht so schwer wiegen, dass für mich keine Versöhnung da sein kann. Das ist der persönlich ermutigende Aspekt. Und damit kommen wir zum Schluss und wir fassen nochmal zusammen. Johannes spricht den Gläubigen begründete Hoffnung auf Rechtfertigung zu. Denn Christus ist als wahrer Sohn Gottes in diese Welt gekommen, hat als wahrer Mensch in dieser Welt ohne Sünde gelebt und ist unschuldig für uns sündige Menschen ans Kreuz gegangen und hat sich für uns geopfert. Dadurch haben wir erstens begründete Hoffnung auf Rechtfertigung durch die Erlösung von der Sünde. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Gläubigen sind also von ihren Sünden befreit. Doch Johannes geht davon aus, dass die Christen immer wieder mit der Sünde zu kämpfen haben. Und hier spricht er erneut begründete Hoffnung auf Rechtfertigung zu, nämlich durch den zweifachen Dienst Christi. Einmal als Fürsprecher. Christus ist ein Fürsprecher, der direkt beim Vater sitzt und für uns eintritt. Und der Vater wird auf ihn hören, denn Christus ist eins mit dem Vater und genauso sündlos. Und der Vater wird seinen Ratschlag nicht ablehnen. Und der zweite Dienst ist als Versöhner durch seine Sühne. Durch Christi Opfer am Kreuz hat Gott sich mit uns sündigen Menschen versöhnt. Christus hat gesühnt und Gott versöhnt. Wir haben uns dann noch mit der Frage beschäftigt, ob dieses Opfer für die ganze Welt gilt, und haben die Antwort gefunden, dass Christi Opfer ausreicht für die ganze Welt. Allerdings beschränkt Christus es selbst auf die, die ihm anvertraut sind, die an das sündige Opfer glauben, die vom Vater bestimmt sind zum Glauben. Und gleichzeitig sind wir seine Jünger und aufgefordert, das Evangelium in der Welt ohne Zögern zu verbreiten. Und das möchte ich uns mit auf den Weg geben. Durch Christus haben wir begründete Hoffnung, vor Gott gerechtfertigt zu sein. Denn er hat uns von der Sünde erlöst und ist unser Fürsprecher bei Gott. Er hat uns mit Gott versöhnt, und wir sollen diese Botschaft in unserem Umfeld als Gemeinde und jeder für sich in seinem Verwandten- und Bekanntenkreis ohne Scheu weitergeben. Um den Blick auf die Zusagen, die wir auch durch diesen Text heute haben, dürfen wir da ruhig mutig sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.